Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, wir wollen weitermachen im ersten Petrusbrief und wir befinden uns noch ganz am Anfang. Wir haben beim letzten Mal in der ersten Predigt dieser Reihe haben wir uns einen Überblick verschafft über das, was uns Petrus in diesem Brief sagen möchte. Wir haben auch geklärt, an wen der Brief gerichtet ist. Er ist an verfolgte Heidenchristen gerichtet, die in der Welt, in der sie leben, in einer Außenseiterposition sind, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Und diese Außenseiterposition führt bei ihnen zu Verfolgung, zu Ausgrenzung, zu Benachteiligungen aller Art. Und Petrus möchte die Empfänger mit diesem Brief ermutigen, im Glauben festzuhalten. Und er fasst schon in der Begrüßung zusammen, worauf der Glaube sich gründet. Die Gläubigen sind von Gott zum neuen Bund Auserwählte. Sie sind geheiligt durch den Heiligen Geist und sie sind errettet durch Christi Opfer am Kreuz. Zum Abschluss des Briefes im fünften Kapitel fasst Petrus den Grund des Briefes zusammen, denn er dient zum Ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Und jetzt in den nächsten Versen des Briefes, mit denen wir uns heute befassen wollen, fährt Petrus in guter jüdischer Tradition fort. Nachdem er im Eingang Gott für sein Erlösungswerk gedankt hat, macht er jetzt mit Gottes Lob weiter. Mit diesem Aufbau der Einleitung des Briefes befindet sich Petrus in bester Gesellschaft. Auch Paulus hat die meisten seiner Briefe in gleicher Form mit ausführlichem Lob und Dank begonnen. Wir hören die drei Verse, die der Predigt heute zugrunde liegen. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Diese Verse sind eine Verherrlichung Gottes. Und so lautet auch unser Predigtthema heute. Verherrlichung Gottes durch erstens Wiedergeburt, zweitens neues Leben und drittens bewahrtes Erbe. Gott zu preisen war zu der Zeit sehr üblich und wie eben schon gesagt, im Grunde Standard in der Einleitung von Briefen. Allerdings wurde bei den Juden Bezug genommen auf Abraham und Isaak und Jakob. Und jetzt verwendet Petrus hier die gleiche Formulierung, aber er nimmt nicht Bezug auf die Väter Israels. Er setzt Jesus Christus dafür ein. Damit deutlich wird, der alte Bund ist vorüber und wir, Petrus, die Gemeinde dort, und eben auch wir, berufen uns auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus. Und diesen Jesus hatten die Juden verworfen und am Ende an die eigenen Feinde, die Römer, verraten und Jesus kreuzigen lassen. Petrus bezieht sich hier ausdrücklich auf diesen Jesus und für jeden Juden, der das las, bedeutete das einen ungeheuren Affront. Aber für die Christen, die das lasen, bedeutete es eine ungeheure Stärkung, sich auf den Sohn Gottes berufen zu können. Wir erinnern uns, die Empfänger des Briefes waren Nachfolger Christi in äußerster oder in äußerer Bedrängung und sie brauchten Ermutigung. Petrus sagt es ausdrücklich: Gott ist der Vater von Jesus Christus. Er ist also nicht direkt unser Vater, sondern er ist unser Vater in Christus. Christus ist die entscheidende Verbindung. Christus ist der Mittler, den wir brauchen in unserer Beziehung zu Gott. Paulus schreibt über die enge Verbindung zu Jesus an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 2 bis 4: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das Leben der Jünger Christi ist also verbunden mit dem Leben und Sterben Christi. Wir haben Christus zum Herrn und sind mit ihm gestorben und durch ihn bekommen wir den Zugang zu Gott. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Wer Jesus nicht als seinen Herrn ansieht, hat weder Gott zum Vater noch den Reichtum des neuen Lebens, von dem wir noch hören werden. Um den Zugang zu Gott zu bekommen, den Zugang zu Gott bekommen wir also nur durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der einzige Weg, zu Gott zu kommen. Doch können wir diesen Weg einschlagen? Petrus macht deutlich, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Petrus bedient sich hier, wie schon im zweiten Vers dieses Kapitels, der Bündnissprache. Im zweiten Vers, da sprach er von Auserwählte, von Zerstreuung, von Diaspora. Er verwendete Adjektiv- und Eigenschaftsworte, die im Alten Testament für Abraham, Mose und die Israeliten in Ägypten verwendet werden. Mit Benutzung der Worte Gehorsam und Besprengung zieht Petrus einen Bogen zum Alten Bund, den Gott am Berg Sinai mit den Israeliten geschlossen hat, in 2. Mose 24. Jetzt setzt er das mit dem Wort Barmherzigkeit fort. Das griechische Wort, das hier für Barmherzigkeit verwendet wird, ist das gleiche, das auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen verwendet wird. Und zwar bei den 10 Geboten. 2. Mose 20, Vers 6 und 5. Mose 5, Vers 10 steht gleichlautend: Aber Barmherzigkeit erweist er an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Wort, das im hebräischen Grundtext für Barmherzigkeit verwendet wird, ist Chesed, was wir schon öfter gehört haben, die Bundestreue. Die Barmherzigkeit, die hier jetzt bei Petrus genannt wird, bezieht sich also genau auf dieses Chesed. Die Barmherzigkeit, die hier genannt ist, ist die Treue Gottes zu seinem Bundesversprechen. Also nicht eine gefühlsmäßige Barmherzigkeit, sondern die Treue Gottes, die auf seinen eigenen Versprechen basiert. Was viel mehr ist, da sind wir nicht von Stimmungen abhängig, sondern Gott hat sich dazu bekannt. Wir sind also aufgrund der Bundestreue Gottes, der Barmherzigkeit, wie es hier steht, wiedergeboren. Und was verstehen wir unter Wiedergeburt? Warum ist diese Wiedergeburt nötig? Wir sind tot vor Gott, denn wir sind Sünder und aufgrund dieser Sünde sind wir von Gott getrennt. Wir leben in dieser Welt, haben aber von uns aus keinen Zugang zu Gott. Diese, unsere alte, sündige Kreatur, muss sterben, um von der Sünde frei zu werden. Und weiterhin leben wir in der Welt, sind aber neugeboren in Christus. Der Brief von Paulus an die Römer befasst sich mit diesem Thema ausführlich. Und in der Lesung aus dem 2. Korintherbrief haben wir es ebenfalls gehört. In Vers 17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott verherrlicht sich in unserer Wiedergeburt. Aber nicht, weil wir uns wiedergeboren haben. Das merken wir schon, dass das sprachlich nicht gut klingt. Das passt nicht. Sondern wir sind wiedergeboren worden. Man kann sich nicht aktiv wiedergebären. Das Wort gibt es nicht. Sondern das Geburtsobjekt ist immer in einer passiven Rolle. Babys werden nicht geboren, weil das Baby sich dafür entscheidet. Man wird geboren und nicht, man hat sich geboren. Unsere Wiedergeburt ist also Gottes Tat. Petrus versucht also nicht, die Christen, die verfolgten Christen zu standhaften Glauben zu motivieren, nach dem Motto, strengt euch an, dann bleibt ihr auch dabei, sondern er macht deutlich, dass es von Gott abhängt. Es ist Gottes Barmherzigkeit, Bundestreue, Chesed. Gott hat sie wiedergeboren. Und damit ist jeder Christ in der Abhängigkeit Gottes. Petrus preist Gott in diesen Versen nicht als Schöpfer aller Welt, denn das ist hier nicht die Frage, sondern als Schöpfer von neuem Leben. Gott hat es gewählt, in dieser Weise zu erlösen, indem er Wiedergeburt schenkt. Indem er uns, die wir von ihm getrennt sind, eine Wiedergeburt schenkt. Und weil das neue Leben direkt von Gott kommt, haben wir auch eine Vater-Kind-Beziehung mit Gott. Gott ist verantwortlich für die Neugeburt und Wiedergeburt und somit nimmt er die Vaterrolle denen gegenüber ein, die er für den neuen Bund in Christus ausgewählt hat. Merken wir, welches Vorrecht wir genießen, in diesen Bund hineingenommen zu werden. Der Schöpfer dieser Welt beginnt mit den Christen ein Vater-Kind-Verhältnis und diese Beziehung erkauft er sich durch das Opfer seines eigenen Sohnes, Jesus Christus. Im Grunde ist es unfassbar, was da geschieht. Es ist hier eine Allianz entstanden mit der stärksten und größten Macht, die vorstellbar ist. Vor wem sollten wir uns fürchten, wenn Gott mit uns ist? Und das ist die Botschaft, die Petrus den Christen in Kleinasien mitteilt und auch uns. Und mit dem Bild der Wiedergeburt nimmt Petrus genau das auf, was sein Herr Jesus Christus zu Nikodemus in Johannes 3 gesagt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und darin verherrlicht sich Gott gegenüber den Empfängern des Briefes und auch uns, dass er uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung ist der zweite Predigtpunkt, ist das neue Leben. Ich lese nochmal den letzten Teil von Vers 3 und Vers 4. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das neue Leben, zu dem wir wiedergeboren werden, beinhaltet zwei Dinge, nämlich Hoffnung und ein Erbe. Und beide werden begleitet durch Glauben, bis die Rettung, also das Heil, in einer zukünftigen Zeit wirklich eintritt. Mit diesem Ausblick vermittelt Petrus seinen ursprünglichen Lesern Zuversicht in ihrer bedrängten Situation und uns allen Grund, dass wir uns nicht fürchten oder schämen brauchen, Gott zu bekennen. Unser Leben soll auf diese Hoffnung und die Erwartung auf das Erbe ausgerichtet sein, das für uns im Himmel aufbewahrt ist. Die heidnischen Religionen und Philosophien hatten keine Hoffnung auf zukünftiges Leben. Also die Religionen, die jetzt in Kleinasien um die Christen herum gepredigt, gelehrt wurden, gelebt haben, die hatten keinen Ausblick auf zukünftiges Leben. In der Vorstellung der Heiden kam nach dem Tod unendliche Nacht oder einfach nichts. Existenznöte in diesem Leben und die düstere Aussicht auf die Zeit nach dem Leben machten die Zukunft für die Heiden trostlos. Jegliche Hoffnung unter den Heiden war tot. Und heute geht es den Menschen in unserer materialistisch ausgerichteten Welt im Grunde nicht anders. Man macht sich keine Illusionen über das Leben nach dem Tod, sondern sieht dem Sterben ohne irgendeine begründete Hoffnung entgegen. Das Einzige, was zählt, ist das, was in diesem Leben erreicht wird. Und das, was hier erreicht wird, ist vergänglich. Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Christen haben nicht diese tote Hoffnung, diese Aussichtslosigkeit, sondern sie haben eine lebendige Hoffnung. Das macht einen riesen Unterschied. Unsere Hoffnung gründet sich auf Jesus Christus, der auferstanden ist und ewig lebt. Unser jetziges Leben gründet sich auf das Evangelium, so wie wir es in der Bibel lesen und verstehen. Und für das Leben nach dem Tod, das neue Leben, ist unsere Hoffnung lebendig. Denn der lebendige, auferstandene Jesus Christus garantiert das neue Leben. Die lebendige Hoffnung gründet sich auf den auferstandenen Christus, der als Sohn Gottes in alle Ewigkeit lebendig ist. Und diese ewige Aussicht ist gerade für die Christen in Kleinasien wichtig. Wir erinnern uns, Petrus bezeichnet die Empfänger des Briefes als Fremdlinge und Ausländer. Was ja nicht bedeutet, dass die Leser dort ursprünglich fremd in dem Kulturkreis waren, in dem sie jetzt leben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich um eine Übertragung handelt und Petrus die Christen als ausländische Gäste oder ansässige Fremdlinge sieht. Petrus hat an die Christen geschrieben, die litten, weil sie in ihrem Leben andere Prioritäten verfolgten als die heidnischen, jüdischen Menschen in ihrer Umgebung. Und das führte dazu, dass sie ausgegrenzt und oder verfolgt wurden. Die Christen, an die Petrus schreibt, waren wohl ihrer natürlichen Umgebung entwurzelt. Und womöglich sind sie all ihres weltlichen Erbes beraubt. Vielleicht sind sie von ihren heidnischen Familien verstoßen. Sie sind enterbt. Umso schöner ist für sie die Hoffnung auf ein Erbe, das Petrus so beschreibt. Unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich. Unvergänglich oder auch unverderblich, unzerstörbar. Während menschliches Erbe in dieser Welt immer einem natürlichen Zerfall unterliegt, denken wir zum Beispiel an ein Haus. Wir müssen immer wieder einige Energie hineinstecken, damit es seine Schönheit oder Funktionalität behält. Oder es kann auch durch äußere Einflüsse zerstört werden, wie Krieg und Erdbeben. Anders hier. Dieses Erbe, was in Aussicht gestellt ist, ist frei von weltlichen Einflüssen und wird nie vergehen. Und es ist unbefleckt, dieses Erbe. Es ist also frei von Sünde. Frei von Neid oder Streit der Miterben. Es ist makellos. Und es ist unverwelklich. Es wird also nicht nur immer sein, im Sinne von unvergänglich, sondern es wird nicht wie eine Blume verwelken. Eine Blume ist schön, wenn sie in der Blüte steht, aber sie hält diese Blüte nicht. Sie hält diese Schönheit nicht, sondern sieht nach mehr oder weniger langer Zeit einfach unansehnlich aus. Dieses Erbe ist anders. Es ist nicht nur schön, es bleibt schön. Es verwelkt nicht. Es behält seine unvergängliche Frische. Für die Christen damals und auch für uns heute ist es eine ungewöhnliche Vorstellung, da wir eben an diese Verfallsprozesse von Dingen gewöhnt sind. Ich merke es ja, an mir, ich werde älter, meine Vitalität nimmt doch ab. Früher konnte ich Sachen machen, wo ich heute nicht mal dran denken kann. Man sieht es eben eigentlich an allen Menschen und auch an allen Gegenständen um uns herum. Aber dieses versprochene Erbe, was Petrus uns hier aufzeigt, das unterliegt diesem Zerfall nicht. Und es ist unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Es behält seine Kraft, Ausstrahlung und Schönheit und wartet im Himmel auf die Jünger Christi. Nach den Erfahrungen der ursprünglichen Leser in dieser Welt muss es eine große Erleichterung für sie gewesen sein, dass dieses Erbe nicht mehr verloren gehen kann. Über das Leben in dieser Welt hinaus bleibt es erhalten. Ein neues, und es bedeutet ein neues Leben. Der Verzweiflung und Bedrängnis und Vergänglichkeit in dieser Welt steht eben dieses wunderbare, ewige Leben entgegen. In der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Paulus beschreibt die Verbindung zwischen Kindschaft und Erbe in Römer 8 so. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Dieses Erbe, das ewige Leben mit Christus, gründet sich auf die Auferstehung Jesu Christi und ist untrennbar mit dem Heilswerk Gottes verknüpft. Und darin verherrlicht sich Gott, dass er den Nachfolgern seines Sohnes Jesus Christus dieses Erbe schon hier zusagt und sie zu gegebener Zeit hineinführt. Gott stellt uns also nicht nur in seinem Wort das neue Leben als Erbe in Aussicht, wenn wir uns gut betragen, sondern es ist aus seiner Macht, dass wir bewahrt werden zum Empfang dieses Erbes. Dieses Erbe ist also bewahrt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Bewahrtes Erbe. Vers 5. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Nicht nur das Erbe ist also durch Gott geschützt, sondern auch die Erben selbst sind bewahrt durch Gottes Macht. Durch den Glauben werden wir gerettet und Gottes Macht ist es, die uns den Glauben ermöglicht. Alle drei Verse, die wir heute betrachten, bilden gemeinsam einen Satz und beschreiben das Hier und Jetzt und zukünftige Dinge. Geschieht die Wiedergeburt schon jetzt, so ist der Ausblick auf das neue Leben in die Zukunft gerichtet. Und beides ist auf Gottes Macht gegründet. Jetzt im letzten Teil dieses Satzes in Vers 5 versichert Petrus seinen Lesern, dass die zeitliche Verbindung von Wiedergeburt bis zum Erreichen des neuen Lebens ebenfalls in der Macht Gottes steht und von Gott getragen wird. Die Christen in Kleinasien standen in täglicher Anfechtung und Herausforderung, ihren Glauben zu leben. Ging es bei ihnen auch, sicher auch nicht immer gleich um Leben und Tod, so begegneten die Nachfolger Christi immer wieder gesellschaftliche Ausgrenzung, die sie zu Fremden in ihrer Umgebung machten. Das könnte sie ängstlich machen, ihren Glauben zu bekennen. Das könnte sie unsicher machen, ob sie die Zeit zwischen Wiedergeburt und neues Leben überbrücken können, da sie sich aus eigener Kraft nicht in der Lage dazu sehen. Da gibt Petrus ihnen Zuversicht, dass es Gottes Macht ist, die ihren Glauben trägt. Wenn wir uns in der Öffentlichkeit als Christen bekennen, sind bei uns hier in Deutschland die Auswirkungen weit weniger dramatisch. Wer von uns hat schon wirkliche Ausgrenzung und spürbare Benachteiligung erlebt, weil er sich zu Christus bekannt hat? Ist es in unserer Umgebung überhaupt jedem bekannt, dass wir persönlich, jeder von uns persönlich, ist es bekannt, dass wir uns zu Christus zählen? Und damit meine ich nicht nur, ob wir sagen, dass wir zu Christus gehören, sondern ob unsere Umwelt an unseren Taten erkennt, dass wir zu ihm gehören. Denn bekennen sollen wir uns nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Taten. Jakobus schreibt dazu: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Fällt es in eurer Umgebung auf, dass ihr im Glauben steht? Ich möchte euch und auch mich mit Blick auf diese Verse ermutigen, immer wieder Zeugnis zu geben in der Familie, Nachbarschaft, Schule, Beruf. Was kann uns denn passieren? Unser Schatz ist im Himmel und dort ist er sicher verwahrt. Wartet auf uns, bis wir kommen. Und auf dem Weg dahin bewahrt uns Gottes Macht im Glauben. Was kann uns passieren, wenn wir uns zu dem Herrn, dem wir nachfolgen, öffentlich bekennen? Petrus ermutigt nicht nur die Christen in Kleinasien damit, dass Gott die Nachfolger Christi wiedergeboren hat zu neuem Leben und dass dieses Leben durch Gott gesichert ist, sondern dass die Nachfolger Christi auch auf dem Weg dahin sich nicht fürchten müssen. Gott selbst bewahrt sie im Glauben, bis sie in das neue Leben eintreten. Die Bewahrung ist unabhängig von der Zeit, die vergeht, bis das neue Leben eintritt. Also, wann die letzte Zeit ist, ist im Grunde gar nicht entscheidend. Wir werden bis dahin getragen von Gott. Fassen wir also zusammen. Zur Ermutigung beschreibt Petrus den bedrängten Christen in Kleinasien, wie Gott sich in seinem Heilswerk verherrlicht. Nämlich erstens durch Wiedergeburt, zweitens durch das neue Leben und drittens durch das bewahrte Erbe. Die Wiedergeburt, die Gott auf Basis von Christi Auferstehung schenkt und den Menschen damit eine Vater-Kind-Beziehung in eine Vater-Kind-Beziehung zu sich stellt. Das alte Leben mit den Heidenkulten haben die Christen in Kleinasien hinter sich gelassen. Häufig war dieser Schritt mit Nachteilen im weltlichen Leben verbunden. Aber es ist eine Allianz mit Gott entstanden, die alle Nachteile aufwiegt. Und diese Allianz basiert auf dem freiwilligen Leiden und Sterben von Jesus Christus. Durch sein blutiges Opfer am Kreuz ist den Christen in Kleinasien und uns der Zugang zum Vater möglich. Und das ist der Zugang zum neuen Leben, das Gott für alle Christen bereithält. Durch die Wiedergeburt in Christus bekommen wir die Hoffnung auf das neue Leben und einen Anspruch auf ein Erbe. Dieses Erbe wird im Himmel für uns aufbewahrt und ist aber erst fällig, wenn unsere Zeit gekommen ist. Damit verändert sich für die Christen der Blickwinkel. Es ist nicht mehr entscheidend, was in dieser Welt geschieht, sondern wir richten uns auf das ewige Leben aus. Christen haben über dieses Leben hier hinaus eine Perspektive, die in jeder Hinsicht unvergänglich und ewig ist. Daraus schöpfen wir Kraft, wenn wir unseren Glauben zur Ehre Gottes bekennen und um des Glaubens willen leiden müssten. Und zum Erreichen dieses Erbes bewahrt Gott selbst den Christen. Den Glauben bis zum Erreichen dieses Erbes bewahrt Gott selbst den Christen den Glauben, bis das Erbe angetreten wird. Damit macht Gott selbst die Geborgenheit des Christen vollkommen. Es ist also in allen drei Punkten Gott selbst, der die Fäden in der Hand hält und sich darin verherrlicht, dass er als Handelnder in diesem Heilswerk die Regie führt und damit alles unter seiner Kontrolle ist. Das darf uns getrost machen, dass wir in seiner Geborgenheit leben. Und für uns kleingläubige Menschen hat Gott den Zugang zur Wiedergeburt in Christus für uns im Abendmahl sichtbar gemacht. Hier sehen und schmecken wir, dass Christus wirklich sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Wir sind Sünder und haben keinen Zugang zu Gott. Wir sind Gott gegenüber tot und allein Christus ist der Schlüssel und überwindet diesen Graben. Und dafür feiern wir Abendmahl, dass wir in unserem Glauben und Vertrauen gestärkt werden. Der Glaube an das, was im Abendmahl symbolisiert ist, ist der erste Schritt, den Gott schon getan hat. Alles Weitere hält Gott ebenfalls in seiner Hand. Bitte denkt auch daran, wenn wir gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und da Gott alles in seiner Hand hält, was haben wir in dieser Welt zu verlieren, wenn wir Gott mutig bekennen?